dem Sex. Meine Libido ist ein Fiasko. Ich habe einen Komplex mit dem Sex. Meine Libido ist ein Fiasko. Ich weiß nicht, bin ich ein Mann? Bin ich eine Frau? Bin ich ein Tier? Ich habe einen Komplex mit dem Sex. Meine Libido ist ein Fiasko. Weder obszön noch abstinent. Nymphomanisch noch kontinent. Weder sadomaso noch onanist. Noch voyeuristisch noch fetischist. Ich bin keine, die sich sofort hinlegt. Und auch keine, die gleich wieder aufsteht. Dennoch muss ich zugeben, mein Sexleben ist schwer zu beschreiben.
Sie hat einen Komplex
mit dem Sex. Meine Libido ist ein Fiasko. Ich habe einen Komplex mit dem Sex. Meine Libido ist ein Fiasko. Ich weiß nicht, wo ich es tun soll. Außen, innen, im Park, im Lift. Ich habe ein Geheimnis. Bin eine Frau mit Penis. Ein Mann mit Titten. Ein Tier mit bösen Sitten. Ich bin maskulin.
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 372. Wie überall sonst auch beginnt das neue Jahr in Lateinamerika mit der alten Scheiße. Morde, Abschiebungen, Polizeigesetze. Dazu hört ihr gleich drei aktuelle Nachrichten. Der anschließende Beitrag führt uns in die uruguayische Hauptstadt Montevideo. Anfang des 19. Jahrhunderts blühte auch hier das blutige Geschäft mit afrikanischen Sklavinnen und Sklaven. Heute leben in Uruguay nach offiziellen Angaben etwa 350.000 Afro-Uruguayerinnen und Uruguayer. Das sind 8,1% der Bevölkerung. Bis heute lebt der größte Teil in marginalisierten Verhältnissen, in den Armenvierteln am Rande der Stadt und in der Nähe der brasilianischen Grenze. Und schließlich wiederholen wir einen Beitrag aus Guatemala. Dort nimmt fast 20 Jahre nach Unterzeichnung der Friedensabkommen und 30 Jahre nach den schlimmsten Massakern der Armee an Indigenagemeinden die juristische Aufarbeitung der Verbrechen der Militärdiktatur an Fahrt auf. Das ist auch der Verdienst von Daniel Hernández Salazar, dessen fotografisches Werk einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass die Menschenrechtsverletzungen der jüngeren guatemaltekischen Geschichte im kollektiven Gedächtnis bleiben. Die beiden Beiträge sind Teil unserer Menschenrechtsserie 2015. Ihr könnt sie auch auf unserer Webseite nochmal nachhören unter npla.de/onda/serien/menschenrechte2015. Viel Spaß wünschen wir vom Onda Info.
Nachrichten.
Im mexikanischen Bundesstaat Morelos wurde Gisela Mota, die Bürgermeisterin der kleinen Stadt Temixco, nach nur einem Tag im Amt ermordet. Bewaffnete Unbekannte waren in ihr Haus eingedrungen und hatten sie keine 24 Stunden nach ihrem Amtsantritt erschossen. Auf der anschließenden Verfolgungsjagd mit der Polizei kamen zwei der mutmaßlichen Täter ums Leben. Zwei weitere Festgenommene gestanden im Nachhinein, in die Ermordung von 5 anderen Personen verwickelt zu sein. Man nimmt an, dass es sich dabei um Opfer des Kartells Los Rojos handelt. Der Gouverneur des Bundesstaates Morelos machte das organisierte Verbrechen für den Mord an der Kommunalpolitikerin verantwortlich. Von Seiten der Kartelle wird versucht, durch Erpressung und Entführungen das Prinzip Dinero o Muerte, Geld oder Tod, zu etablieren. In ihrer Amtsantrittsrede hatte die Mitte-Links-Politikerin Mota den Drogenkartellen und ihren Praktiken den Kampf angekündigt. Auf ihrer Beerdigung sagte ein Mann, der seinen Namen nicht nennen möchte, Mota sei sauber gewesen. Sie habe es sogar abgelehnt, von Bodyguards begleitet zu werden, weil sie nicht wollte, dass ihretwegen andere Menschen sterben. Der Vorfall in dem rund 90 Kilometer südlich von Mexiko-Stadt gelegenen Temixco ist kein Einzelfall. In Mexiko wurden in den letzten 10 Jahren insgesamt 71 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister umgebracht. Andere Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung wiederum arbeiten, wie in dem bekannt gewordenen Fall von Iguala, mit den Banden des organisierten Verbrechens zusammen.
One of the remarkable things about America is that nearly all of our families originally came from someplace else. We're a nation of immigrants. It's a source of our strength and something we can all take pride in.
Die USA haben von Januar bis September 2015 über 235.000 Menschen nach Mexiko und Zentralamerika abgeschoben. Und auch im neuen Jahr setzen die Behörden ihre Abschiebewelle fort. Bereits am Morgen des 2. Januar wurden in mehreren US-Bundesstaaten zeitgleich Häuser durchsucht und über 120 Männer, Frauen und Kinder verhaftet. Sie wurden in ein Abschiebezentrum nach Texas abtransportiert. Die Polizei- und Zollbehörde ICE des Ministeriums für Innere Sicherheit hat die Razzien durchgeführt, hauptsächlich in den Bundesstaaten Georgia, Texas und North Carolina. Das Ministerium teilte mit, dass die verhafteten illegalisierten Migrantinnen und Migranten aus Mexiko und Zentralamerika kommen und wieder dorthin deportiert werden sollen. Die verhafteten Familien hätten bereits gerichtlich einen Ausreisebefehl erhalten und alle Einspruchsmöglichkeiten ausgeschöpft, so die Behörde weiter. Die 30-jährige Honduranerin Ana Lisette Mejia hatte einen Abschiebebefehl für den 5. Januar und wurde am 2. Januar zusammen mit ihrem 9-jährigen Sohn im Haus einer Angehörigen in Georgia verhaftet. Die Familienangehörige berichtete gegenüber Medien, dass Polizisten das Haus unter einem falschen Vorwand betreten, alle Kinder aufgeweckt und sie wie Kriminelle behandelt hätten. Nach Angaben der Behörde ICE ist die Operation Teil der im November 2014 angekündigten Einwanderungskontrolle. Seitdem ist die Hauptaufgabe der Behörde, Einzelpersonen und Familien zu verhaften und abzuschieben, die angeblich eine Gefahr für die nationale und öffentliche Sicherheit sowie den Grenzschutz darstellten. Das betrifft vor allem Menschen, die seit 2014 bei einem illegalisierten Grenzübertritt aufgegriffen wurden und die seitdem einen Abschiebebefehl erhalten haben. Die Organisation FIRM, die für eine legale Einwanderung kämpft, kritisierte, die Abschiebung von Familien, die vor der Gewalt in ihren Herkunftsländern fliehen, sei keine angemessene Antwort auf die humanitäre Krise in Zentralamerika. Die Regierung von Präsident Obama solle sofort damit aufhören, Razzien durchzuführen und Familien zu terrorisieren und zu zerstören, so die Organisation. Im Jahr 2015 haben die USA gemeinsam mit den Regierungen von Mexiko, Guatemala, Honduras und El Salvador Informationskampagnen gestartet, in denen vor den Gefahren gewarnt wird, die eine Reise in den Norden mit sich bringen würde, wenn man ohne Erlaubnis die Grenze überquert. Seit dem Sommer 2014 ist die Zahl der Abschiebungen zentralamerikanischer Migrantinnen und Migranten stark angestiegen. Bei durchschnittlich 14 Abschiebeflügen pro Woche haben die USA in den ersten 9 Monaten des Jahres 2015 über 235.000 Menschen abgeschoben. In der honduranischen Stadt San Pedro Sula sind jetzt die ersten 115 abgeschobenen Menschen des neuen Jahres gelandet.
Berlin. Die Bundesregierung hält weiterhin am Abschluss eines Sicherheitsabkommens mit Mexiko fest. Das geht aus der Anfang Dezember 2015 erteilten Antwort auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linken hervor. Das Auswärtige Amt unterstreicht in dieser den Willen der mexikanischen Regierung, Probleme wie die Straflosigkeit anzugehen, muss aber gleichzeitig zugeben, dass zwischen Anspruch und Umsetzung noch ein weiter Weg liegt. Auch wenn ein Termin für die Unterzeichnung des geplanten Sicherheitsabkommens noch nicht feststeht, sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden, heißt es in dem Papier weiter. Damit betreibt die deutsche Regierung eine widersprüchliche Politik. Während sie auf der einen Seite Menschenrechtsverletzungen in Mexiko bemängelt, hält sie auf der anderen Seite an der polizeilichen Zusammenarbeit fest. Allein in den Jahren 2012 bis 2015 wurden mehrere polizeiliche Ausbildungsmaßnahmen in Mexiko mit knapp 100.000 Euro finanziert. Auch für das Jahr 2016 sind weitere umfangreiche Maßnahmen geplant. Heike Hensel, Vizevorsitzende der Bundestagsfraktion der Linken, fordert die als Sicherheitsabkommen bezeichnete Unterstützung der mexikanischen Polizei zu stoppen. Die Polizei in Mexiko sorgt nämlich nicht für Sicherheit, sondern ist selber für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. Ohne bislang nicht zu sehende, glaubhafte Reformen müsse die Zusammenarbeit mit den mexikanischen Polizeibehörden eingestellt werden, sagt Hensel weiter. Diese Auffassung vertritt auch die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko. Anfang Februar letzten Jahres übergab sie knapp 8.000 Unterschriften, welche sie gegen den Abschluss des Sicherheitsabkommens gesammelt hatte. Grund dafür, dass sich der Zusammenschluss von 13 deutschen Hilfsorganisationen mit Arbeitsschwerpunkt Mexiko gegen das Abkommen wendet, sind die gravierenden Menschenrechtsverletzungen, die in Mexiko von Polizei und Militär begangen werden. Bei einem Treffen mit dem Staatssekretär für Menschenrechte im mexikanischen Außenministerium, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Mitte Dezember 2015 in Berlin, stellte die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko fest, dass es diesbezüglich keine nennenswerten Fortschritte gibt. Im Gegenteil. Der hohe mexikanische Beamte war nicht einmal bereit, die aktuelle schwere Menschenrechtskrise in Mexiko anzuerkennen. Diese Anerkennung wäre allerdings ein wichtiger Schritt, um der schweren Menschenrechtskrise wirksam entgegenwirken zu können, hieß es in einer Presseerklärung der Deutschen Menschenrechtskoordination Mexiko. Wie katastrophal die Situation in Mexiko auch ein Jahr nach dem gewaltsamen Verschwindenlassen von 43 Lehramtsstudenten durch lokale Polizisten und deren mutmaßlicher Ermordung durch Drogenkartelle in Iguala, Guerrero ist, zeigen Nachrichten vom Ende letzten Jahres. Allein in Guerrero kosteten die Gewalttaten der Drogenkartelle im November und Dezember mehr als 300 Menschen das Leben. Auch bei einem Teil dieser Verbrechen scheinen Polizeibeamte die Kartelle unterstützt zu haben. Als am 26. November 4 Mitglieder der Nichtregierungsorganisation Casa de Justicia La Patria es Primero und der kommunalen Polizei CRAC PC ermordet wurden, hatten kurz zuvor staatliche Polizeibeamte Checkpoints abgebaut, sodass die Täter ungehindert agieren konnten.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/ponal.
Montevideo Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Hafen boomt, aber nicht nur mit dem Export von Trockenfleisch und Leder und Import von Textilien, Alkohol und Tabak. Auch für den Sklavenhandel war Montevideo ein Hafen von großer Bedeutung. Am 18. Juli 1830 wurde die erste uruguayische Verfassung verabschiedet und der Staat Uruguay gegründet. Doch auch wenn die neue Konstitution das blutige Geschäft mit dem Handel mit afrikanischen Sklavinnen verbot, wurde der Menschenhandel noch über 10 Jahre weiter betrieben. Auch für die indigenen Gruppen brachte die Staatsgründung keinerlei Fortschritt. Knapp ein Jahr nach der Staatsgründung war das letzte indigene Volk der Region, die Charruas, vollständig vernichtet. Erst 1842 wurde mit einem offiziellen Gesetz die Sklaverei endgültig abgeschafft. Keine Frage. Ohne den 100-jährigen Sklavenhandel hätte sich der Hafen und der Wirtschaftsboom in der Hauptstadt Montevideo nicht so weit entwickelt.
Heute leben in Uruguay nach offiziellen Angaben etwa 350.000 Afro-UruguayerInnen. Das sind 8,1% der Bevölkerung. Bis heute lebt der größte Teil in marginalisierten Verhältnissen, in den armen Vierteln am Rande der Stadt und in der Nähe der brasilianischen Grenze. Nico Reynoso kam 1993 im Alter von 4 Jahren von Kuba nach Montevideo. Inzwischen lebt er in Berlin. Er berichtet, was es heißt, als Schwarzer in Uruguay aufzuwachsen.
Es ist viel einfacher, Rassist sein mit einem Kind als mit jemandem, der erwachsen ist. Weil Erwachsene können eher Konsequenzen ziehen, Kinder nicht. Und es ist aber schlimmer, weil Kinder, es wird einfach geprägt in den Charakter und wie sie sind halt. Und wenn Leute einfach nicht nett mit denen sind, wegen Hautfarbe oder Herkunft oder egal was, was die sich aussuchen. Und das über Jahre, das kann irgendwie jemanden, ne, sehr ausprägen. So, für mich war es krass. Ich habe echt keine schöne Erinnerung an Uruguay und Hauptsache ist das. Und Rassismus in Uruguay war sehr präsent immer. Ich hatte krasse Sachen erlebt als kleines Kind. Ich wurde von Bussen rausgeschmissen. Ich würde schon sagen, sowas wie Apartheid in kleinem Stil.
Im Parlament, in den Bildungseinrichtungen, in den klassischen bürgerlichen Berufen wie Ärztinnen, Anwältinnen oder Bankiers ist die afro-uruguayische Bevölkerung nur sehr vereinzelt anzutreffen. Sichtbar wird die schwarze Bevölkerung in Uruguay eigentlich nur für den afro-uruguayischen Trommelrhythmus Candombe oder im Fußball. Einer der bekanntesten Vertreter des uruguayischen Candombe ist Ruben Rada. Auch er berichtet von alltäglichen Erlebnissen.
Yo sé que hay racismo, que muchas veces han parado negros.
Ich weiß, dass es Rassismus gibt. Wir werden oft angehalten. Ich habe einen Freund, der heißt Arrascaeta. Er ist so schwarz wie ich, aber mit blauen Augen. Und er fing an, in einem städtischen Krankenhaus zu arbeiten. Und dann kommt eine Krankenschwester und sagt, bring mir bitte 3 Kompressen und das Desinfektionsmittel. Er sagte ihr, such dir die Sachen selber, ich bin Arzt. Sie wollte ihm nicht glauben.
Im Oktober 2012 wurde im uruguayischen Senat ein Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet. Dieses sieht unter anderem auch eine höhere Inklusion der afro-uruguayischen Bevölkerung in den Bildungssektor sowie in den Arbeitsmarkt vor. Im Dezember 2012 kommt es zu einem Übergriff, der Schlagzeilen macht. Tanja Ramirez, Mitarbeiterin des Ministeriums für soziale Entwicklung sowie Aktivistin eines afro-uruguayischen Frauenkollektivs, wird vor einer Disco von 3 Frauen aus rassistischen Gründen niedergeschlagen und schwer verletzt.
Im selben Jahr wird der uruguayische Fußballspieler Luis Suarez bei der Premier League im Fußball in England wegen rassistischen Äußerungen gegen einen französischen Spieler zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Der derzeitige Staatspräsident Mujica höchst selbst legt ein Wort für die Spieler ein. Sie seien keine Rassisten. Doch wie kommt es zu solchen Äußerungen?
Und die Uruguayer waren entsetzt, warum Suarez und warum die das machen und es ist doch nicht so schlimm. Und Freunde von mir und Leute, die ich kenne, und die verstehen halt nicht, dass es strafbar ist in Europa zu sagen. Und ich glaube, bis die uruguayische Stadt das nicht strafbar macht, zu sagen, scheiß Neger, ich glaube, es ist so normal in Uruguay, es ist wirklich scheiß Neger, es hörst du jeden Tag 1000 Mal, für egal was.
Dem rassistischen Übergriff auf Tanja Ramirez folgten einige große Demonstrationen gegen Rassismus in der Hauptstadt und einige Diskussionen. Seit dem Antidiskriminierungsgesetz gab es nach staatlichen Angaben in den letzten 3 Jahren 178 Anzeigen. Die Hälfte davon wurden wegen rassistischer Diskriminierung gestellt. Die meisten Anzeigen wurden im Arbeitskontext oder am Ausbildungsplatz gestellt. Alltägliche Veränderungen passieren vor allem, weil sich Afro-UruguayerInnen selbst organisiert haben und in die Öffentlichkeit gehen, meint auch Ruben Rada.
Negro que vivís cantando, eso se enojaron conmigo los negros en Uruguay. Pues sea negro que vivís cantando, negro que vivís soñando, negro que cantás desnudo.
Biafra ist ein Lied. Da haben sich die schwarzen Uruguayer sehr über meinen Text geärgert, weil ich singe, Negro, du lebst vom Singen, Negro. Du träumst, wach doch auf. Ich sagte, sie sollten sich nicht auf den Rassismus ausruhen. Man müsse es machen wie Malcolm X. Mensch hat schließlich nur ein Leben und kein zweites, in dem die Weißen dich endlich akzeptieren. Dein Leben ist jetzt. Du musst kämpfen. Auch wenn sie dich rausschmeißen, dann fang neu an. Und lehne dich auf, wie es die schwarzen Amerikaner, Brasilianer und Kolumbianer tun. Die Hauptsache ist kämpfen.
Für einen großen Teil der afro-uruguayischen Bevölkerung besteht der eigentliche Kampf darin, den Kindern eine höhere Schulbildung zu ermöglichen, um besser qualifizierte Berufe zu erlangen. Auf Bildung zu insistieren, sind Schlüssel, damit Uruguay zu einer pluralen Gesellschaft findet, die frei ist von jeder Art von Diskriminierung.
Que están muriendo niños a borbotones. Que olvide las
The man who says on his journey are long since dead and gone. Reading me now are a different breed. Are a different breed.
Guatemala Stadt, Zona Uno, das historische Zentrum der Hauptstadt Guatemalas. Menschen flanieren über die Sexta Avenida, die einstige Prachtstraße der Stadt. Heute wirkt die Sexta nach langen Jahren des Verfalls mit jungen Bäumen und aufwendig restaurierten Bauten wie frisch herausgeputzt. Die Cafés und Esslokale des Zentrums sind jetzt am späten Vormittag voller Menschen. Ein paar Avenidas weiter oben, im einstigen Oberschichtsviertel mit seinen Villen, alten Universitätsgebäuden und barocken Kirchen, treffe ich den Fotografen Daniel Hernández Salazar. Daniel lebt hier zusammen mit seinem Lebensgefährten in einem ebenso nüchternen wie schnuckeligen Art Deco-Häuschen. Der mit 50er sitzt in seinem Büro zwischen Regalen, auf denen sich Bücher und Bildbände stapeln. An den Wänden hängen neben urbanen Porträts von Guatemala Stadt und gerahmten Zeichnungen ein paar männliche Aktfotos. Daniel Hernández' Weg und Beitrag zur homoerotischen Fotografie allein wäre einen Beitrag wert, aber seine Bedeutung geht weit darüber hinaus.
Me hace pensar, digamos, estas personas.
Mir ist schnell klar geworden, dass sich all diese Menschen, sehr wahrscheinlich ohne eigenes Verschulden, inmitten eines Konfliktes wiedergefunden haben. Und die meisten waren zivile Opfer. Und jetzt heben wir Gräber aus von Menschen, die unsagbar leiden mussten, deren Leben auf schlimmste und ungerechte Weise beendet wurde. Das darf nicht sein. Das muss man erklären. Und die einzige Möglichkeit, solche Verbrechen in Zukunft zu verhindern oder zumindest unwahrscheinlicher zu machen, ist es, sie zu dokumentieren, sie einer juristischen Aufarbeitung zur Verfügung zu stellen. Und ihnen, die das alles nicht glauben wollen, und vor allem den jüngeren Generationen, damit sie sehen und verstehen, was passiert ist, damit sich so etwas niemals wiederholt.
Wer diesen Daniel Hernández mit seiner weichen Stimme hört oder ihn mit seinen funkelnden Augen kennenlernt, wird beim ersten Eindruck kaum erahnen, dass seine Arbeit mit tief prägenden, oft traumatischen Erfahrungen verbunden ist. Nur ein Bild, das ihm bis heute nicht aus dem Kopf geht.
Mira, hay un tríptico que yo hice que titulé La destrucción de la semilla.
Ich habe ein Triptychon gemacht. Auf diesem sind die Schädel von drei Kindern zu sehen. Die Bewohner waren vor der Armee in den Wald geflüchtet. Die Erwachsenen trugen die Alten und einige Sachen zum Überleben. Die Kinder sollten ihnen folgen. Als die Dorfbewohner zurückkehrten, trafen sie auf die Leichen ihrer Kinder. Eines der Kinder, das ich fotografiert habe, hatte seine eigene Schere im Rücken stecken. Bei der Exhumierung hatten die Kinder ihre Spielsachen dabei. Ich habe diese Schädel einen Tag lang porträtiert. Danach habe ich jedes Mal, wenn ich die Augen geschlossen habe, diese Köpfe vor mir gesehen und drei Tage lang war mir übel. Diese Bilder haben mich zutiefst bewegt.
Die Zerstörung der Samen heißt das Triptychon. Der Titel ist einer Kapitelüberschrift des Remi-Berichtes entliehen, zu dem Daniel Hernandez die Titelfotos beigesteuert hat. Remi ist der erschütternde Abschlussbericht der guatemaltekischen Wahrheitskommission unter dem Vorsitz des katholischen Bischofs Juan Gerardi, die zuvor die Menschenrechtsverletzungen während des jahrzehntelangen Konfliktes zwischen Armee und Guerilla untersucht hatte. Der Remi-Bericht belegt 54.000 Menschenrechtsverletzungen und spricht von 150.000 Toten, 50.000 Verschwundenen, 1 Million Flüchtlinge, 200.000 Waisen, 40.000 Witwen. Über 90% der Verbrechen weist der Bericht der Armee und den mit ihnen verbundenen Paramilitärs zu. Am 24. April 1998 wurde der Bericht veröffentlicht. Nur zwei Tage später wurde Juan Gerardi brutal ermordet.
El obispo Juan Gerardi fue golpeado a muerte. Caerse de la nube en la que habíamos estado flotando desde la firma de la paz creyendo.
Ich hatte das Gefühl, aus einer Wolke zu fallen, auf der wir nach der Unterzeichnung der Friedensabkommen gesessen haben und auf der wir glaubten, all diese Schrecken liegen hinter uns und das Land könne seinen demokratischen Weg wieder aufnehmen, der durch den Militärputsch von 1954 so jäh beendet worden war. Es war unvorstellbar, dass nach den Friedensabkommen ein Verbrechen dieser Dimension und Tragweite geschehen könnte. Gerardi veröffentlicht diesen Bericht und sie bringen ihn um. Und wie sie seinen Kopf zertrümmern, das war eine Warnung an die ganze Gesellschaft. Vorsicht, denkt nicht zu viel. Vorsicht, fragt nicht zu viel. Denn seht, was euch dann passieren kann. Vielleicht ist der Spielraum für die Zivilgesellschaft ein wenig größer geworden, aber man hat hier eine klare Grenze gesetzt und die Drohung ist latent da.
Die Erinnerungsarbeit, sie bleibt zentral im Schaffen des Daniel Hernandez, dokumentarisch als Foto von der zur Großdemonstration geratenen Trauerfeier und Beerdigung Gerardis, künstlerisch in Form eines nackten jungen Mannes, sein Kopf brutal nach hinten gezogen von einem schwarz umhüllten Henker, die Sense über ihm. Oder der vierte, Angel Callejero, aus Hernandez' Illustration des Remi-Berichtes. Ein indigener Junge mit entblößtem Oberkörper, Hände und Mund zu einem unüberhörbaren Ruf geformt, stilisierte Engelsflügel darüber montiert. Immer wieder taucht er auf, dieser Angel Nunca Mas, auf öffentliche Gebäude in Guatemala Stadt plakatiert, vor dem Friedensdenkmal in Hiroshima, vor den Toren von Auschwitz. Eine, vielleicht die Ikone, wieder das Vergessen der guatemaltekischen Gräueltaten.
Meiner Meinung nach sind wir immer noch sehr, sehr nah dran an dieser schlimmen Zeit. Allein, dass die internationale Gemeinschaft Guatemala immer noch ein wenig im Blick hat, garantiert, dass man in Guatemala nicht mehr alles ungestraft tun kann. Aber das System Guatemala hat sich nicht geändert. Die Oberschicht sieht Guatemala nach wie vor als ihre Finca, auf der sie machen kann, was sie will. Immerhin haben sich ein paar Räume geöffnet. Räume, die wir, die Zivilgesellschaft, nutzen müssen. Und wir dürfen nicht zulassen, dass sie sich je wieder schließen. Denn wenn das passiert, werden wir dasselbe Grauen wieder erleben.
Guatemala im Jahre 2015, fast 20 Jahre nach Unterzeichnung der Friedensabkommen zwischen Staat und Guerilla, über 30 Jahre nach den schlimmsten Massakern an indigener Gemeinden durch die guatemaltekische Armee. Langsam, ganz langsam gewinnt die Aufarbeitung der Verbrechen an Fahrt, auch die gerichtliche übrigens. Für die Niederbrennung der von Bauern und Studenten besetzten spanischen Botschaft im Jahre 1980 mit 37 Toten wurde erst im Januar der verantwortliche Einsatzleiter zu 40 Jahren Haft verurteilt. Und aktuell muss sich der ehemalige Diktator Efraín Ríos Montt ein zweites Mal wegen Völkermordes vor Gericht verantworten, nachdem das erste Urteil vor 2 Jahren vom Verfassungsgericht kassiert worden war.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.